Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Özcan Kosa ist unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute. Er kommt aus Stuttgart, er lebt in Karlsruhe, er ist Schauspieler und Comedian und hat jetzt seit dieser Woche im SWR-Fernsehen seine eigene Show. Premiere war am Dienstagabend. Wie war's?
Also es hat sehr viel Spaß gemacht, die erste Folge zu drehen. Es kam mir so vor, wie als wenn ich das erste Mal ein Mädchen angesprochen habe in der Schule.
Ja.
So, danach geht man auch nach Hause und denkt sich, oh nee, hätte ich doch bloß diesen Satz gesagt oder mich so hingestellt. Und so ist es gerade einfach. Es ist was ganz Neues und es macht riesig Spaß.
Wenn Sie es so schildern, ist es bei Ihnen auf der Bühne auch im Regelfall so, dass Sie nach einer Aufführung beispielsweise sagen, okay, an der Stelle habe ich den und den Lacher falsch platziert?
Ja, natürlich. Also ich meine, eine Show ist ja immer etwas Organisches. Also es verändert sich manchmal, es kommen Rufe rein und von Zuschauern oder es ist eine andere Halle, das Licht ist anders und man ist immer kritisch mit sich selbst, betrachtet das und denkt sich, ah, klar, hätte ich es doch bloß ein bisschen anders gemacht, weil am Ende des Tages steht dir eins im Fokus, dass man Spaß hat und den Leuten, die das anschauen, dass die dabei halt auch Spaß haben.
Jetzt also die eigene Fernsehshow, die so heißt wie Sie, die Kosa-Show. Was passiert? Welches Konzept gibt's?
Es gibt Zuspieler, wir haben tolle Gäste, Stand-Ups. Also wirklich, wir versuchen, alles irgendwie mit reinzubringen.
Stand-Up bedeutet Improvisation?
Nee, Stand-Up, das ist so das Opening, also das nennt man immer so Stand-Up-Comedy. Also wo man halt den Tag beginnt mit Sachen, die einen beschäftigen oder was einem in den letzten Wochen oder Monaten aufgefallen ist. Ja, dann gibt's halt immer wieder so kleine Rubriken, die wir aufbauen, einen Charakter.
Wobei zwischen Aufzeichnung und Sendung liegen ein paar Tage, was so ganz aktuelle Reaktionen ein bisschen schwierig macht, oder?
Ja, also jetzt in der ersten Sendung, was halt für mich, da habe ich über das Fernsehbusiness gesprochen, wie man aufgeregt ist, also alltägliche Sachen.
Es kommt, weil das Ganze als multimediales Projekt angelegt ist, noch dazu, dass Facebook und Instagram und YouTube eine ganz besondere Rolle spielen. Welche?
Also wir versuchen noch weitere Sequenzen der Show aufzuzeichnen, die wir jetzt zum Beispiel im linearen Fernsehen nicht ausstrahlen. Dann auch den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, hinter die Kulissen zu blicken. Kleine Spiele, die man dann halt auch nur für die Internet-Community macht.
Sie haben Studiogäste angesprochen. Wer ist der erste Studiogast?
Der erste ist Atze Schröder.
Okay.
Ja.
Warum der?
Weil er einfach ein toller Künstler ist. Also für mich ist es auch, ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich bin 81 geboren. Ich bin mit Atze Schröder groß geworden. Ja, also. Und auf einmal habe ich die Möglichkeit, dass er bei mir in meiner Sendung sitzt. Das war für mich eine Zitterpartie, nenne ich es einfach mal. Einfach der Respekt diesem Menschen, diesem Künstler gegenüber. Natürlich die Freude, die man hat, so einen Menschen dabei haben zu dürfen.
Wer steht noch auf der Liste der Einzuladenden?
Als nächstes haben wir Jorge González, Linda Zervakis, Sven Flöger. Dann haben wir noch Bülent Ceylan und Kristall.
Wobei Plöger und Zervakis jetzt nicht unbedingt als Comedians bisher in Erscheinung getreten sind. Der eine macht Wetter und die andere macht Nachrichten.
Genau, aber es sind besondere Menschen. Also ich finde jetzt beim Herrn Plöger, den finde ich lustig. Also ich finde ihn echt, also ist ein sehr charmanter, unterhaltsamer Mensch.
Und, kann ich unterschreiben.
Ja, und Frau Zervakis ist ja...
Genauso.
Genau.
SWR1 Leute mit Özcan Kosa. Ein Comedian mit türkischen Wurzeln, der ein Kind der Landeshauptstadt Stuttgart ist, insofern als 1981 in Bad Cannstatt auf die Welt gekommen.
Genau.
Korrekt.
In der Anna-Klinik.
Dann viele Jahre in einem Stadtteil, den, glaube ich, gar nicht jeder in Stuttgart kennt, Zatzenhausen.
Stimmt.
Was ist das Besondere an Zatzenhausen?
Ja, es ist sehr idyllisch eigentlich. Zatzenhausen ist es liegt ja am Rand von Stuttgart. Ich war da in so einer ganz, ganz ruhigen Straße, in der Thalecker Straße bin ich groß geworden und wir hatten eine riesige Wiese vorm Haus, es war ein kleiner Bach, der dann noch durchführte und es war für mich als Kind ein riesiger Abenteuerspielplatz.
Und dann, um Stuttgart zu komplettieren, Weilimdorf.
Weilimdorf, Stadtteil Hausen, ja.
Deine Familie, deine Eltern, klassische Gastarbeiterbiografie, in der Türkei gelebt, groß geworden und dann... Der große Sprung nach Deutschland West?
Genau.
In den 70er Jahren noch?
Ja, mein Vater ist 1975 ist er nach Deutschland gekommen. Und dann hat er 3 Jahre später meine Mutter kennengelernt.
In Deutschland?
In der Türkei haben die sich kennengelernt und haben geheiratet und sind dann beide hierher gekommen.
War die Türkei immer so am Horizont der Sehnsuchtsort oder ist dieser Sehnsuchtsort geblieben?
Also eine Sehnsucht hat man mit etwas, was man kennt, wo man vielleicht auf... Meine Eltern haben vielleicht eine Sehnsucht, weil sie dort aufgewachsen sind. Aber Heimat ist immer der Ort, wo die Erinnerungen leben.
Klar.
Und meine Kindheit, alles, mein ganzes Leben war ja Deutschland und Türkei war halt immer das Land, in dem wir Urlaub gemacht haben. Es ist auch diese Kultur, also ich sag mal so, meine Eltern haben aus der lodernden Heimat eine kleine Kerze mitgebracht und haben versucht, uns das zu zeigen. Guck mal, mein Sohn, das ist die Heimat. Und
ja.
Aber mehr war ja für uns Kids da nicht drin.
Ihr Leben sah anders aus.
Ja, klar. Also ich war jetzt zum Beispiel schon immer so in der Kindheit, als auch in der Jugendzeit, war ich immer ein Träumer. Wir haben zu fünft in einer Einzimmerwohnung gelebt. Und,
also 2 Schwestern kommen noch dazu?
Genau, meine 2 Schwestern, ich und meine Eltern. Ein paar Sachen waren halt aus dem Sperrmüll in der Anfangszeit. Ich bin halt so groß geworden, aber wir waren halt mega glücklich. Und in der Türkei hat dann mein Vater eine kleine Wohnung, hatten wir dann eine 3-Zimmer-Wohnung. Deswegen war es halt, wenn wir in die Türkei gegangen sind, waren wir so, boah, hier geht's uns richtig gut.
Okay.
Ja, also das war dann immer meine Assoziation. Da haben wir auch immer ganz viel Spielzeug gekauft. Aber in Deutschland war es dann halt immer so, da hatten wir auch Spielzeug, aber da war es halt immer so, musste man vorsichtig mit dem Geld umgehen.
Aber wissen Sie, was ich bemerkenswert finde? Sie haben gerade gesagt, wir haben zu fünft in einer Einzimmerwohnung gelebt und wir waren glücklich.
Ja, ich hatte ganz tolle Eltern. Ich hatte wirklich, also meine Eltern, die haben sich so gut um uns gekümmert, meine Schwestern und so. Wir hatten immer eigentlich eine große Familie halt. Meine Onkel waren hier und jedes Wochenende waren wir dort oder die waren bei uns.
Also, Ihre Eltern, das haben Sie mir vor der Sendung gesagt, die pendeln zwischen Deutschland, also Stuttgart,
genau,
und der Türkei. Bei Ihnen ist es, glaube ich, so, dass zwischen den einzelnen Besuchen in der Türkei manchmal auch sehr große Zeitabstände sind.
Absolut. Also ich war letztes Jahr in der Türkei und dann, glaube ich, so noch einmal und dann aber 14 Jahre war ich zum Beispiel nicht mehr dort. Inzwischen da, wo wir wirklich herkommen, Samsun, war ich das letzte Mal 2007, ja, 13, 14 Jahre her.
Es gibt, glaube ich, einen Begriff, auf den Sie eher allergisch reagieren, das ist die Formulierung Deutsch-Türke. Stimmt's?
Ist ja eine Distanz eigentlich, so eine sozioökonomische Distanz. Also der Begriff Deutsch-Türke ist ja ein Begriff, der von der Mehrheitsgesellschaft geschaffen wurde, um der Minderheitsgesellschaft zu sagen, so, ja, das seid ihr.
Aber ja, und so richtig dazugehören tut ihr auch nicht.
Eigentlich ja, aber letztendlich denke ich mir so, okay, ich meine, ich bin Deutscher, ich bin hier groß geworden, ich bin hier aufgewachsen. Mein Nachbar, der war öfter in der Türkei als ich und ist Deutscher.
Okay.
Also Bio-Deutscher auch.
Mhm.
Und der kennt sich auch besser aus in der Türkei als ich. Der sagt dann, ach, ich war hier, ich war dort und ich war immer in der gleichen Stadt.
Bei Ihnen kommt noch was ganz anderes dazu. Sie haben, ich glaube, im Jahr 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und den türkischen Pass zurückgegeben.
Genau, das ging auch damals nicht anders. Ja, ich habe mich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, aus Zeitgründen. Weil beim türkischen Konsulat muss man immer so lange warten. Nein, aber das war, für mich war das ganz klar. Also ich meine, jedes Jahr aufs Konsulat verlängern und das ist das Einfachste.
Ja, eigentlich war das für Ihre Eltern, die ja aus der Türkei kamen oder kommen, war das für die Eltern okay?
Ja, ja, klar. Also ich meine, die haben das ja auch vorangetrieben. Die haben auch gemeint, so, mach das doch, ist doch viel einfacher für dich.
Mussten Sie eigentlich einen Einbürgerungstest machen?
Gott sei Dank nicht, aber es war wirklich eine sehr unangenehme Situation. Also ich kam mir wirklich vor wie ein Bittsteller bei dieser Dame hier beim Einbürgerungsamt. Und sie hat mir immer klar gemacht, dass sie die Oberhand hat und dass sie mir das jetzt auch verwehren kann, wenn ich das und das mache. Und also... Ich musste meine Schulzeugnisse vorzeigen, damit sie nachvollziehen kann, dass ich Deutschunterricht hatte und auch richtig Deutsch sprechen kann. Da habe ich mir gedacht, welche Wahrnehmung hat die Frau? Also wir haben ja die Dame und sie hat ja gesehen, wie ich mich artikulieren kann. Da ging es halt wirklich nur um die Deutschkenntnisse. Sie hat gemeint, es geht darum, dass sie nachvollziehen kann, dass ich Deutschunterricht hatte.
Wobei das Schöne ist ja an Ihrem Beruf, solche Erfahrungen kann man ja auch ins eigene Comedy-Repertoire mit aufnehmen.
Komik ist Tragik in Spiegelschrift.
Ja, ja. Ein kluger Satz. Ist ja. Der von Ihnen oder
Nein.
Nicht? Von wem?
Komik ist Tragik in Spiegelschrift ist von einem amerikanischen Schriftsteller, wurde aber auch schon des Öfteren im Deutschen zitiert, unter anderem von Freundeskreis, einer Musikergruppe aus Stuttgart auch.
Passiert Ihnen das öfter, dass bestimmte Dinge, die Ihnen im Alltag passieren, dann plötzlich hinterher in Ihr Programm einfließen?
Die Aufgabe von uns ist es ja, Sachen durch die Lupe zu sehen. Also die Sachen so zu vergrößern, zu überspitzen, dass daraus halt dieser Lachreflex kommt. Manche Sachen beschäftigen uns natürlich, aber ich denke halt so, man kann über alles lachen, man sollte über alles lachen. Ich nehme lieber die Hand vom Mund und lach, anstatt die Hand vor die Augen zu halten und so zu tun, als wäre dieses Problem nicht da.
Sie sind jemand, der Breakdance in einer Perfektion, zumindest in Ihrem früheren Leben,
Dankeschön,
praktiziert hat, dass da auch ein deutscher Meistertitel damals draus erwachsen ist. Wie lange ist das her?
2000 war das.
2000. Das heißt, da waren Sie, wenn wir die 20 Jahre zurückrechnen, 19 Jahre alt.
19 Jahre alt, ja. Also wir sagen auch, meine Freunde und ich aus der Breakdance-Gruppe sagen auch Bademeister- oder Jägermeistertitel, weil das war die offizielle deutsche Meisterschaft in Hamm.
Aha.
Und ich habe da dieses Electro Boogie und Robot Dance getanzt beim Breakdance. Und ich sag's mal so, meine Gegner waren jetzt auch nicht die stärksten. Es waren irgendwelche Leute aus Ostblockstaaten, die dann mit Aluminium eingewickelt und LED-Lichtern da reingekommen sind. Und ja, deswegen haben wir nach diesem Wettbewerb, als ich den deutschen Meistertitel bekommen habe, haben wir uns halt kaputt gelacht im Auto, weil dann die Jungs gemacht haben so, Alter, also das ist wie wenn ich jetzt gegen Klitschko in den Ring steigen würde und er mich besiegt und er dann sagt so, ja, jetzt bin ich deutscher Meister.
Okay, wie alt waren Sie, als Sie mit dem Breakdance angefangen haben?
Breakdance habe ich angefangen mit 14, 15. Also ich habe erstmal Fußball gespielt, dann Taekwondo habe ich gemacht und dann habe ich mit Breakdance angefangen.
Beruflich gesehen haben Sie verschiedene Dinge ausprobiert. Womit fangen wir an? Mit dem Zahnarzthelfer, der Sie ja, eigentlich noch sind?
Ja, stimmt. Also ganz, also ich habe erstmal als Zeitungsjunge gearbeitet, dann beim Schuh- und Schlüsseldienst, dann als Operator für Laserdruck, dann war ich Zahnarzthelferin, dann war ich Veranstalter, Tänzer, Tanzlehrer.
Sportlehrer, Fitnesstrainer.
Und dann Fitnesstrainer, Verkaufsleiter und dann Clubleiter.
Da kommt ordentlich was zusammen.
Ja, und Schauspieler und Comedian noch nebenbei.
Wenn wir uns nochmal gemeinsam auf den Zahnarztstuhl setzen, Sie könnten aus dem Stand jetzt einem Zahnarzt assistieren bei dem, was der jetzt gerade bohrtechnisch macht?
Das ist auch eine lustige Geschichte. Meine Ex-Freundin, mit der war ich mal grillen und dann sind wir nach Hause gefahren, hat sie gemeint, ich habe Zahnschmerzen. Und dann, das ist eine wahre Geschichte jetzt wirklich. Und dann sind wir zum zahnärztlichen Notdienst gegangen in Botnang und der Zahnarzt war alleine und er hat dann gemeint so, oh, das sieht aber sehr hart aus, ist glaube ich eine Wurzelfüllung, aber ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe keine Helferin da. Und dann bin ich aufgestanden wie im Film und dann habe ich gemeint, ich kann Ihnen assistieren. Und dann hat er gesagt so, wie meinen Sie das? Ich so, ja, ich bin Zahnarzthelfer. Und dann habe ich wirklich, er und ich haben meine Ex-Freundin so gesehen, eine Wurzelbehandlung gemacht.
Kennen Sie eigentlich einen zweiten Zahnarzthelfer in Deutschland?
Damals im dritten Lehrjahr kam noch einer dazu, das war der Paul.
Okay.
Ja, aber es ist wirklich ein Beruf, der weitestgehend von Damen ausgeübt wird.
Das war auch der Grund, weshalb Sie ihn dann ergriffen haben? Oder?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nee, weil mein Vater hat damals immer Druck gemacht. Er hat gemeint, du musst eine Ausbildung machen, du brauchst in Deutschland eine Ausbildung. Ja, dann kam eine Freundin, die hat gemeint, hier am Ostendplatz habe ich das
gemeint. In Stuttgart.
Ja, die hat gemeint, so Laborassistent für Kieferorthopädie, habe ich auch in die Bewerbung reingeschrieben. Nur mein alter Chef, der war halt so im Stress mit dem Umzug, der hat eine Praxis übernommen von einem Zahnarzt, der in die Rente gegangen ist.
Aha.
Und hat das, glaube ich, dann auch übersehen. Und dann hat er gemeint, Sie wissen aber, dass dieser Beruf mehr von Frauen gemacht wird. Ich so, ja, ist für mich kein Problem. Dann hat er gesagt, okay. Und dann habe ich erst festgestellt, ich bin Zahnarzthelfer.
Wie lang waren Sie insgesamt Zahnarzthelfer?
Ich habe es 3 Jahre gemacht. Ich habe leider Ekzeme bekommen. Also ich habe die Ausbildung fertig gemacht, aber ich habe Ekzeme bekommen von der Desinfektion und den ganzen Gips. Also es ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Job.
Für alle von uns ist dieses Jahr 2020 komplett anders gelaufen, als wir es angefangen haben. Corona hat die Welt ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Ihre auch?
Vor allem die Künstlerwelt ist ja dadurch sehr eingebrochen. Für uns die Bühnenkünstler. Die ganze Touren wurden abgesagt, berechtigterweise. Klar, Gesundheit geht vor, Sicherheit geht vor. Mir tun halt, ehrlich gesagt, die Kollegen leid. Also die Kolleginnen und Kollegen, die halt die Häuser führen, auch hier das Theater aus Stuttgart, die Rosenau, all diese ganzen Bühnen, die Mitarbeiter, das sind ja Mieten etc. und wirklich Existenz und Familien, die da dran hängen, die tun mir am meisten leid.
Was die Auftritte angeht, da ist bei Ihnen natürlich, vermute ich zumindest mal, auch relativ viel weggebrochen.
Ich habe noch 2, 3 Shows gespielt, das war Open Air. Aber ansonsten...
Das war's dann.
Genau.
Haben Sie einen finanziellen Ausgleich gekriegt?
Ja, einmal gab's ja diese Einmalzahlung. Ich habe ja noch meine Podcasts und ich hatte wirklich, Gott sei Dank, was ich auch jedem meiner Kollegen wünsche, das Glück, dass ich den Sprung geschafft habe in diese Fernsehwelt.
Jetzt mit der SWR-Produktion.
SWR-Produktion, aber halt auch in anderen, auf anderen Sendern als Gast mal eingeladen zu werden. Das hat mir wirklich sehr geholfen, also mich über Wasser zu halten. Aber mit dieser Einmalzahlung ist das Ding nicht gemacht.
Kennen Sie Kolleginnen und Kollegen, die ganz dramatische und massive Existenzängste haben?
Ja, einige.
Was sagen die Ihnen?
Es ist ja wirklich ein Einschnitt ins Leben. Keiner hat mit sowas gerechnet. Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn wir das mal so vor Augen halten, was auf einmal passiert ist. Also niemand hätte damit jemals gerechnet. Man hat ja immer gedacht, vielleicht ist meine neue Show nicht so gut, dann kommt vielleicht nur noch die Hälfte der Zuschauer. Also solche Sachen, aber das ist so 100%. Also die tun mir wirklich sehr leid. Aber
können Sie denn, verzeihen Sie, verstehen, dass die Politik diese rigide Linie gefahren hat in den letzten Monaten?
Ich glaube, kein Politiker ist jetzt gerne in dieser Situation. Es ist etwas, was noch nie in der Geschichte der Menschheit, also passiert ist, also in der Form, in der heutigen Welt. Klar sind die halt auch unbeholfen. Wir sehen jetzt nur unsere Branche, aber es gibt halt noch, auf der anderen Seite heißt es, okay, sollen Schulen offen bleiben oder Schulen schließen? Sollen Gastro oder das nicht? Es geht um Existenzen.
Dann gibt es noch Corona-Leugner, die sich zu Tausenden treffen, zuletzt in Leipzig beispielsweise, ohne Maske und ohne Abstand.
Also tut mir leid, da werde ich echt sauer. Also jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Das finde ich auch gut. Aber wenn man Menschen in Gefahr bringt, und das machen die, es sind 1 Million Menschen gestorben bis jetzt, weltweit. Und das ist keine Fake-Pandemie, es sind Menschen, die sterben. Ein Freund von mir, der war jetzt noch auf der Intensivstation mit einer harten Corona-Infektion und Lungenentzündung, der wäre fast draufgegangen. Und ein anderer Freund auch. Und wenn ich mir dann anhören muss, so, ah nee, das gibt's nicht und Masken muss man nicht tragen, dann denke ich mir so, Leute, ihr könnt eure Meinung äußern, aber haltet euch bitte an die Regeln, weil es geht um Menschenleben und nicht hier um, ich habe auch keinen Bock mit einer Maske in der Bahn zu sitzen, aber es geht doch hier um Menschenleben.
Es gibt schlimmere Einschnitte im Übrigen, wenn man die Wohnung nicht mehr verlassen darf, das ist ein anderes Kaliber, genau, als wenn man halt genau eine Maske aufsetzen muss, finde ich persönlich.
Absolut, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, also da werde ich halt einfach sauer bei so etwas, weil ich mir denke, hey Leute, ihr seid nicht die Einzigen, es müssen alle sich dran halten.
Als Stand-up-Comedian, wenn Sie da auf die Bühne gehen, wie viel ist in Ihrem Kopf festgetackert und wie viel ist Improvisation?
Das Programm ist schon fix. Also es hat einen Rahmen und ja, ich würde mal sagen, es gibt manche Shows, da ist 90% fix und 10% spontan. Dann gibt es manchmal Shows, die eskalieren richtig, dann ist 70% fix und 30% spontan.
Sind das die besseren?
Es sind die anderen. Die besseren, ich weiß es nicht. Also dadurch entstehen ja neue Gags. Wissen Sie, ich glaube, würde ich mit einem Psychologen oder einem Psychiater reden, der würde mich als verrückt erklären. Wenn ich nämlich auf der Bühne bin und über eine Situation erzähle, dann bin ich in dieser Situation.
Ja.
Wenn ich dann zum Beispiel jemanden spiele, der am Telefon spricht, dann ist es bei mir so, wie als ich vergesse alles um mich herum, ich bin dann in diesem Raum, hab das Telefon. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass auf einmal jemand durchs Büro läuft.
Aha.
Verstehen Sie?
Ja, klar.
Und dann entwickelt sich der Gag weiter, weil die Situation sich ändert. Und dann geht auf einmal die Show länger. Also mein Rekord war, glaube ich, dann 3,5 Stunden bei einer 2 Stunden angesetzten Show. Das kann passieren.
Mit oder ohne Pause?
3,5 Stunden Spielzeit.
Okay.
Also Pause noch 4. Das war Rekord. Also ich war dann 23.40 Uhr war ich fertig.
Das sind ja schon Springsteen'sche Dimensionen.
Ja, es gibt noch einige Kollegen, die sind da härter drauf. So K-Ray, der sagt dann um 1 Uhr, hey Leute, wenn ihr nach Hause gehen wollt, die können schon mal, ich mach mal weiter.
Ja. Kennen Sie eigentlich sowas wie eine Tagesform? Dass Sie auf die Bühne gehen und schon den Verdacht haben, heute holen Sie nicht das Optimale aus sich raus?
Natürlich, aber das muss man hinter sich lassen. Oft gibt es Menschen, die jetzt in die Shows kommen, um den Alltag zu vergessen. Und es gab halt auch einmal einen Tag, meine Oma ist verstorben, möge sie in Frieden ruhen, und ich habe halt am Abend die Show gespielt. Natürlich war ich traurig, ich habe geweint, aber dann habe ich mir gedacht, ey, heute Abend sind 1000 Leute da.
Wegen mir oder wegen Ihnen?
Ja, oder wegen sich selbst auch. Also sie wollen ja lachen, vielleicht haben die das Gleiche durchgemacht oder haben eine Krankheit oder sagen so, hey, jetzt will ich abschalten. Und das ist dann meine Aufgabe. Show must go on, auch wenn es hart klingt. Aber ich glaube, meine Oma hätte es auch so gewollt.
Gibt es, wenn man als Comedian unterwegs ist, die Angst oder ab und an die Befürchtung, in die Klischees abzudriften?
Natürlich arbeite ich mit Klischees. Klischee ist ja nicht etwas, was nicht da ist. Also es gibt's ja wirklich. Oft sagt man so, ja, das ist ein Klischee. Nee, also das gibt's. Das gibt's. Also diese Figur gibt's. Es hängt halt immer davon ab, wie arbeite ich mit Klischees und wie bringe ich die dann rüber. Das ist halt die Sache, weil oft sagt man ja, ja, Klischee-Türken sind so und so. Ja, weil diesen einen Türken, den gibt's halt wirklich, der dann so dran steht und sagt, ja, was ist los, Bruder, was willst du? Den gibt's ja, das ist ja kein Klischee. Also es ist ja wirklich diesen Menschen, ich habe solche im Freundeskreis und wir verstehen uns super. Und den bringe ich halt auf die Bühne, weil es den halt wirklich gibt.
Wie oft passiert es Ihnen eigentlich, dass, wenn jemand erfährt, dass Sie Comedian sind, wenn er Sie nicht vorher schon gekannt hat, von Ihnen irgendwelche lustige Dinge einfordert?
Fast jeden Tag.
Echt?
Ja, also wenn man auf der Straße erkannt ist, ist immer so, auch heute, ey, du bist doch der Comedian, ey, erzähl mal, mach mal. Also das ist dann, das habe ich auch einmal in meiner Show, ich habe gemeint so, man spricht ja auch nicht einen Urologen auf der Straße an und sagt so, guck mal kurz. Also es ist ja, die Nähe, die die Menschen zu Comedians haben, ist ja das Schöne, weil man verbindet es ja mit dem Lachen. Und mich stört es auch nicht, sonst wäre es der falsche Beruf für mich.
Özcan Kosa, ein Stand-up-Comedian, der die ganz große Politik, glaube ich, nicht im Repertoire hat. Würden Sie im Umkehrschluss sagen, Sie sind ein unpolitischer Mensch, der keine eigene Meinung hat zu Donald Trump, Joe Biden und Herrn Erdogan?
Als ich mein zweites Programm geschrieben habe, hatte ich einen Auftritt mit Bülent Ceylan, Fatih Çevikoğlu und Django Asyl.
Aha.
Django Asyl, der Kabarettist. Und ich habe mit ihm über mein Programm geredet, habe gemeint, ja, ist jetzt mein zweites Programm und viele sagen, daran hängt halt alles und alle wollen sehen. Und dann hat er mir einen Satz gesagt. Er hat gemeint, Özcan, merk dir immer eins, wenn du etwas schreibst. Wollen das die Leute von dir hören?
Aha.
Wollen die das von mir hören? Wenn ich mich jetzt auf die Bühne stelle und anfange, hier über SPD und CDU zu reden, ich lese gerne Zeitungen, ich bin wirklich jeden Tag auch informiert, aber es ist nicht mein Ding.
Aber Sie müssen sich ja dann für sich selbst die Frage tatsächlich beantworten oder beantwortet haben, was wollen die Leute von mir hören?
Nein. Ich glaube, das Schlimmste auf der Bühne ist dieser Zeigefinger. Wenn man sich hinstellt, ja, das Leben ist so und ich hab's durchschaut. Ich erzähle sehr viel aus meinem Leben, was ich wirklich durchlebt habe. Und das macht das Ganze auch authentisch.
Ihr Kollege Jan Böhmermann hat mal ein Schmähgedicht auf den türkischen Staatspräsidenten publiziert und hat dafür auch viel Prügel bezogen, inklusive einer Klage des Staatspräsidenten.
Ja.
Wie fanden Sie das damals?
Also wir haben großartige Kabarettisten in Deutschland, die auch Regierungen in Frage stellen und auch Demokratiegeschehnisse in Frage stellen. Und die das auf einer ganz anderen Ebene machen. Und auch mit einem ganz anderen Vokabular. Also ich hätte es anders gemacht.
Es gibt noch eine zweite Ebene. Das ist, wenn man sich beispielsweise an die Geschichte der Mohammed-Karikaturen erinnert. Das fing vor vielen Jahren an, dass Leute dann auch unter Polizeischutz leben mussten. Bis jetzt zu diesem schrecklichen Mord in Frankreich, als einem Lehrer, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat, der Kopf abgeschlagen wurde. Mhm. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben?
Das, was, glaube ich, jedem Menschen durch den Kopf geht. Also ich bin intolerant gegen Intoleranz. Auch das, was jetzt in Wien passiert ist, das geht gar nicht. Also ich denke mir immer so, warum seid ihr hier? Sich auf die Straße zu stellen und zu sagen, ja, ihr seid ungläubig, dann denke ich mir immer so, ja gut, aber es gibt doch eine Lösung. Es gibt ja Länder, in denen das Leben so geregelt ist, wie du es dir wünschst. Und da kannst du doch leben. Da sagt ja auch keiner was.
Ansonsten hat man sich an die Spielregeln des Landes zu halten, in dem man lebt?
Nicht nur an die Spielregeln des Landes, sondern an die Spielregeln der Menschlichkeit. Auch wenn man in Saudi-Arabien lebt, ist es für mich trotzdem keine Rechtfertigung, einen Menschen, weil er fremdgegangen ist oder so, zu steinigen. Ich will diese Menschen nicht hier haben. Ich selber will diese Menschen nicht hier haben.
Özcan Kosa, ein Comedian, der die besondere Ehre hatte und das besondere Vergnügen hatte, bei Verstehen Sie Spaß im Jahr 2020 eine Hauptrolle zu spielen. Die Geschichte von Anfang an erzählt Özcan Kosa, Sie waren gebucht für einen Dentistenkongress in Istanbul.
Genau.
Und dann ist was passiert?
Die haben zu mir halt gesagt, ich habe einen Auftritt mit einer Riesengage, also echt exorbitant in Istanbul. Und ich werde da mit einem Privatjet hinfliegen.
Dann sind Sie nach Baden Airport.
Genau, dann bin ich
gekommen.
Baden-Baden mit meiner Flugangst. Und an dem Tag hat es auch noch geschneit. Und ich wusste, dass ich in einem kleinen Flugzeug, so einem Privatjet fliegen muss. Hatte ich noch mehr Angst. Und dann haben die mich hops genommen.
Was haben Sie gemacht?
Erstmal sind so Sprüche gefallen wie, ach, machen Sie sich keine Sorgen, ein Flugzeug kommt immer runter. Ich hatte extremst Flugangst früher, aber inzwischen habe ich das im Griff. Aber mit so einem kleinen Flugzeug bin ich noch nie geflogen und dann kam es halt wieder extrem hoch.
Dann ist aber noch davor geschaltet etwas passiert, was fast noch unangenehmer war. Also der Zoll hat Sie kontrolliert plötzlich und dann hat man festgestellt, dass Sie extrem viel Schmuggelware dabei
hatten. Genau, dann haben die meinen Koffer genommen ins Flugzeug, aber haben dann noch Sachen reingemacht. Und dann hieß es, ich habe Schmuggelware dabei, ungefälschte Klamotten und die Kisten im Flugzeug würden mir auch gehören, aha, wo gefälschte Kleidung drin ist.
Sie hatten das Gefühl, Sie sind im falschen Film?
Klar, natürlich. Also erst hat man Vorwürfe, ich habe erstmal Flugangst, dann denke ich mir so, Scheiße, wenn es jetzt schief geht, klappt der Auftritt nicht. Dann hat man aber auch Gedanken, was passiert jetzt mit meinem Image, das dann auf einmal heißt, ich bin Schmuggler, ich habe Schmuggelware, das ist mir alles durch den Kopf gegangen. Ich hatte schon des Öfteren Erfahrungen mit der Polizei. Also ich wurde oft schon angehalten mit dem Auto und ohne Grund komplett das Auto durchsucht. Ich wurde durchsucht, festgehalten, dumme Sprüche. Ich hatte das schon sehr oft in meinem Leben. Ich denke mir dann immer so, sei einfach ruhig, verhalte dich ruhig, du hast nichts gemacht, dir kann man nichts vorwerfen. Deswegen habe ich auch am Anfang versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben.
Wie ist die Geschichte bei Verstehen Sie Spaß dann ausgegangen?
Ich musste mich ja komplett ausziehen, bis auf Boxershorts und dann wieder anziehen. Und dann hat sich der Klinikchef
der Gefakte.
Genau, ausgezogen. Und dann habe ich halt das Verstehen Sie Spaß-Logo. Aber es hat echt noch ein bisschen gedauert, bis ich geblickt habe, so, was denn jetzt? Was wollten die jetzt?
Und das Gefühl danach, Erleichterung oder Wut?
Das Beste war natürlich, dass ich nicht fliegen musste. Es war halt für mich so, boah, geil, Alter. Also, dass die mich veräppelt haben, klar. Ich finde es ja auch lustig. Am Ende des Tages war echt gut gemacht. Ich habe da versucht, ja, so ruhig wie möglich zu bleiben und am Ende halt gelacht, natürlich. Es war lustig.
Ihre nächste Show findet am kommenden Dienstag statt, also
genau.
Sendung dann im SWR-Fernsehen. Die Aufzeichnung jetzt schon in dieser Woche?
Genau, am Donnerstag zeichnen wir auf.
Wer kommt?
Jorge González.
Und, was macht ihr mit ihm?
Da müssen wir noch schauen.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen vielmals.
Eins gehört.